muss, um sich nicht lächerlich zu machen oder um auch nicht, also wo immer man es mit der eigenen Rolle in der Öffentlichkeit zu tun hat, macht man sich auch leicht zum Narren und zum Clown. Und es gibt genug Beispiele dafür. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich nur zu den Dingen öffentlich zu äußern, wo man wirklich etwas zu sagen hat. Also wo man glaubt, zumindest etwas darüber zu wissen und wo man auch ein Anliegen hat. Ich glaube, die Rolle des Schriftstellers als allgemeiner Kommentator und Mahner bei jeder Gelegenheit ist doch etwas, nicht nur etwas sehr, sehr Abgenütztes, sondern ist auch etwas, von dem uns eigentlich das 20. Jahrhundert hätte beibringen sollen, glaube ich, wie problematisch es ist. Wenn man sich ansieht, das 20. Jahrhundert ist ja nicht nur die Geschichte der fürchterlichsten politischen Fehlentwicklungen, sondern auch eine Geschichte der Intellektuellen, die den fürchterlichsten politischen Fehlentwicklungen das Wort geredet haben. Auf allen Seiten. Also es gab zum Glück nicht so viele, aber doch einige bedeutende Schriftsteller, wir kennen die Beispiele alle, die Faschisten waren und die Nazis waren und die Mitläufer waren oder sogar überzeugte Nazis. Es gab auf der anderen Seite unglaublich und bedrückend viele Schriftsteller, die Anhänger von Stalin waren und das sehr lange noch mit Überzeugung und Leidenschaft oder eben manchmal auch mit Opportunismus oder beidem verteidigt haben. Das heißt, die ganze Idee, dass ein Schriftsteller in Berührung mit einer, in näherer Berührung mit gesellschaftlicher Wahrheit steht, als zum Beispiel Zahnärzte oder Ingenieure oder Flugzeugpiloten, ist eigentlich eine, finde ich, die uns das 20. Jahrhundert ausgetrieben haben sollte. Schriftsteller wissen überhaupt nicht mehr als andere Bevölkerungsgruppen. Im Gegenteil, dadurch, dass Schriftsteller natürlich, Hannah Arendt hat darüber mal sehr schön geschrieben, dass man als Intellektueller sich natürlich auch viel mehr als andere Leute befähigt ist, sich Dinge schönzureden. Dass man viel mehr dazu befähigt ist, wenn man Opportunist ist, seine opportunistisch übernommenen Überzeugungen sich selbst überzeugend zu machen. Das heißt, ich glaube, dass einfach dem 20. Jahrhundert und dem Rückblick auf dieses schreckliche Jahrhundert schulden, ein bisschen vorsichtiger zu sein, mit dem Gedanken, dass Schriftsteller Lehrer des Volkes sein können. Wenn man das vorausgeschickt, ist es natürlich so, dass in der Demokratie jeder kompetent ist, sich zu politischen Dingen, grundsätzlich kompetent ist, sich zu politischen Dingen zu äußern und dass dadurch Schriftsteller natürlich auch das Recht haben, sich zu äußern. Aber sie sollten nicht für sich in Anspruch nehmen, deswegen, weil sie vielleicht gute Romane geschrieben haben oder erfolgreiche Lyrikbände, besser zu wissen, wen man wählen soll oder wie man die Bildungskrise löst.
Stichwort Bildungskrise. Da würde ich doch gerne eine Frage stellen. Es ist ja also auch eine schöne Idee, dieses Gedanken eines Alumni-Verbandes, dass die Universität den Kontakt zu ihren Absolventen versucht aufrechtzuerhalten, in beiderseitigen Interesse und zu beiderseitigen Nutzen gleichsam. Deshalb eine Frage an dich als Absolvent der Wiener Universität, also einer Universität schlechthin. Verfolgst du so die Entwicklung am Bildungssektor, am universitären Sektor? Du hast es manchmal angedeutet, dass dir schon klar ist, dass sich in den letzten 20 Jahren oder seit du die Universität verlassen hast, da unglaublich viel getan hat, verändert hat, im Großen wie im Kleinen. Verfolgst du das? Wenn ja, mit welchem Interesse, mit welchen Emotionen? Oder ist das für dich Universität mehr oder weniger? Das war ein, wie ich jetzt mittlerweile glaube, sagen zu dürfen, ein nicht ganz schlimmes, sondern vielleicht sogar auch ein schönes Kapitel in deinem Leben, ein Abschnitt, aber damit hat sich's und das war's.
Also ich verfolge das schon, mit nicht allzu sehr von der Nähe, aber ich verfolge das. und natürlich mit großem Bedauern und Schrecken. Also ich konnte zum Beispiel gar nicht glauben, dass plötzlich der Magister zum Master geworden ist. Allein schon die sprachliche Seite dessen ist so absolut idiotisch, dass einem wirklich die Worte fehlen. Und ich habe natürlich auch mitbekommen, ich weiß gar nicht, wie weit die deprimierende Diskussion über Professur auf Zeit eigentlich gegangen ist, aber ich weiß, dass das zumindest etwas ist, was sehr ernsthaft betrieben wird, was natürlich, das wissen wir alle, eigentlich der Tod der Geisteswissenschaft ist, weil das muss man ja gar nicht ausführen, wenn man Professor auf Zeit ist, warum sollte, und nachher soll man in die Industrie zurückkehren, warum sollte, wohin so, in welche Industrie soll denn ein Geisteswissenschaftler gehen? Also das ist so offensichtlich der Untergang alles dessen, was an dem Universitätsmodell mit der Einheit und Forschung und Lehre schön und sinnvoll ist, dass sich eigentlich die Diskussion erübrigt. Also das bekomme ich schon mit, finde es dann auch andererseits wieder so deprimierend, dass ich mich nicht zu sehr damit beschäftige, ganz offen gesagt. Ich weiß noch, und so geht es ja vielen, das Thema kam letztes Jahr einmal auf, in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, da wurde von einer, wo ja eben, das ist ja auch das Schöne an der Akademie, wo sowohl Schriftsteller verschiedensten Generationen als auch Geisteswissenschaftler sind. Und da kam das wirklich als Tagesordnungspunkt, wurde von einer Schriftstellerin eingebracht, können wir, also gemeint war die Akademie, die ja doch gerade in Deutschland einiges Gewicht hat, können wir irgendetwas tun, um diese Katastrophe an den Universitäten ein bisschen zu verlangsamen? Können wir irgendwas machen? Und dann sind eben vor allem von Seiten der Sprachwissenschaftler, wo wirklich sehr eminente, wichtige Leute in der Akademie sind, haben die sich kurz angeschaut und gesagt, nein, es ist vorbei, es ist aus, es ist eine Katastrophe. Es ist schrecklich. Nächster Punkt. Und das war's dann eigentlich. Und also da habe ich wieder gemerkt, dass auch wirklich und unter denen, die es am stärksten betrifft, ist die Verzweiflung am größten. Und das ist schon wirklich ganz furchtbar. Das kann man auch nicht mit einem Witz abtun. Also und das war das letzte Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, weil ich natürlich auch nach diesem Erlebnis ganz angeschlagen war.
Letzte Frage. Weiß nicht, wie lange oder wie ausführlich du darauf antworten kannst oder willst. Unter normalen Bedingungen laufen dann solche Veranstaltungen natürlich auch darauf hinaus, dass erfolgreiche Absolventen so etwas wie Interessierten, diejenigen, die das Ähnliches oder das Gleiche jetzt studieren, Hinweise geben, Tipps geben. Wie bewährt man sich mit diesem Hintergrund? Was kann man aus einem Studium machen? Wie sehen Karrieren aus? Welche Strategien kann man hier einschlagen? Deshalb ganz eine schlichte Frage. Kannst du unseren jetzt aktuell Studierenden Tipps geben, wie wird man weltberühmt?
Im Grunde die einzige Strategie, die ich da wüsste, ist einerseits wirklich viel, viel Zeit fürs Schreiben. Wenn du mich danach fragst, weltberühmt durch Schreiben. Ja. Also ja. Wie man weltberühmt durch Tennis wird, dazu habe ich sehr wenig zu sagen. Wenn man durch Schreiben berühmt werden will, dann ist das Wichtigste, sich wirklich nicht sehr darum zu kümmern, wie man weltberühmt durch Schreiben wird. Das Wichtigste ist tatsächlich, einen Weg als Schriftsteller für sich zu entwickeln. Das heißt, sehr, sehr, sehr viel zu schreiben, sehr, sehr viel wegzuwerfen. Ich glaube, die berühmte 10.000-Stunden-Regel, dass jede Fertigkeit es zu etwas bringt, 10.000 Stunden geübt haben muss, die, glaube ich, stimmt tatsächlich auch in Bezug auf das Schreiben, dass man einfach ganz, ganz viel geschrieben und weggeworfen haben muss oder vielleicht auch archiviert irgendwo, aber jedenfalls ganz viel versucht. Um für sich selber einen Stil, einen Tonfall, die Möglichkeit mit Stil, Ton, Worten zu arbeiten, überhaupt erst zu entwickeln. Und eben nicht drüber nachdenken, was erfolgreich ist, was erfolgreich sein könnte. Das ändert sich ohnehin ständig. Und das Merkwürdige also ich rede jetzt von erfolgreichen literarischen Büchern. Ich glaube schon, dass man wahrscheinlich mit genauer Marktanalyse auch einen erfolgreichen Roman über zeitreisende Dinosaurier schreiben kann. Also im Bereich der Genre-Literatur. Aber wahrscheinlich nicht einmal da, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht einmal dort. Das, was alles an erfolgreicher Literatur der unterschiedlichsten Arten verbindet, ist doch, dass es dem, der es geschrieben hat, zu dem Zeitpunkt sehr ernst damit war. Ich habe Johannes Mario Simmel ganz gut gekannt und Johannes Mario Simmel war auch davon überzeugt, ein wirklich ernsthafter Schriftsteller zu sein. Er hat an seine Literatur nicht weniger geglaubt als Nabokov oder Günter Grass. Ich bin kein literarischer Verehrer von Johannes Mario Simmel, aber sein großer Erfolg kommt auch daher, dass sich diese Art von Ernsthaftigkeit übertragen hat. Nicht einmal er hat wirklich überlegt, wie man Millionen verkauft. Also die einzige Möglichkeit, egal mit welcher Art von Literatur, das zu erreichen, ist, diese Frage möglichst aus seinem Kopf zu verbannen.
Aber wenn es dann passiert, es gibt immer diese Geschichte von denjenigen, die einen Lotto-Sechser machen und so plötzlich mit Geldmengen gesegnet sind, die sich bislang ihrem Vorstellungsvermögen entzogen und sehr oft auch daran scheitern. Wenn es dann passiert, und wenn man das war ja auch nicht absehbar, dein Erfolg, und man dann sozusagen in diesen Sphären landet, wie geht man damit um? Wie erlebt man das? Als relativ junger Mensch, muss man ja sagen.
Also ich werde mich nicht darüber beklagen. Dass, auch wenn einem manchmal danach zumute ist, dass ich zu beklagen, sind das doch Momente der Schwachheit und Albernheit, der inneren Albernheit eigentlich.
Der Gregor Schlierenzauer hat sich gestern heftigst darüber beklagt, dass um ihn so ein Rummel sei, dass er sich kaum noch auf seinen Sport konzentrieren kann.
Also ich denke, diese Art von Problem muss man mit sich selber ausmachen, obwohl es sie natürlich gibt. Es ist natürlich so, dass auch der Erfolg ein großes Hemmnis der Arbeit ist. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ist nicht drüber nachdenken, was Erfolg ausmacht, sondern einfach seine Arbeit machen. Das wird natürlich nochmal umso schwieriger, wenn man weiß, dass so viele Leute auf das nächste Buch warten. Es wird in gewisser Weise auch leichter, weil es einem natürlich auch eine andere, rein ökonomisch schon eine andere Freiheit gibt, aber es wird gleichzeitig auch deutlich schwerer. Beides stimmt. Dieser innere Dressurakt, immer noch bei der Arbeit nicht drüber nachzudenken, über die Erfolgsfrage, wird deutlich schwieriger. Aber es gibt viele Schriftsteller, die ihn geschafft haben und ich habe immer gedacht, ich müsste ihn auch schaffen. Und für mich war eben die Lösung dann mit Ruhm oder eben der befreiende Weg mit Ruhm, ein so völlig anderes Buch zu machen. Ein Buch, das so anders ist, dass es eigentlich schon eine Art Gegenbuch zur Vermessung der Welt ist. Ja. Jetzt im Moment schreibe ich an einem neuen Roman, da ist es natürlich wieder ganz, ganz schwierig, weil jetzt habe ich das Gegenbuch zur Vermessung der Welt auch schon geschrieben. Jetzt das Gegenbuch schreiben, das wird, also das ist sozusagen auch, die reine Negation ist auch kein Weg, der einen dauerhaft voranbringt. Man muss aber sowieso immer finden, was man nun machen kann oder man muss sowieso immer durch alle möglichen Schwierigkeiten, Krisen und Paradoxien sich den Weg zum nächsten Werk freikämpfen. Aber alles in allem werde ich hoffentlich nie in eine Stimmung kommen, wo ich mich wirklich darüber beschwere. Dieser Erfolg, allein schon das Wissen, dass das, was man macht, so viele Leute interessiert hat, dass so viele Leute darauf auch in vielen Ländern so unterschiedlich, aber so stark darauf reagiert haben, das ist vor allem auch etwas so Beglückendes und eine so schöne und erfreuliche Bestätigung, dass, ja, es wird schwieriger, aber in Abwandlung von Spinoza kann man ja sagen, dass alles Großartige auch schwierig ist.
Danke, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Meine Damen und Herren, ich danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, dass das ein für Sie interessanter Einblick in die Denk- und Arbeitswelt eines Schriftstellers war und auch ein interessanter Einblick dahingehend, was wir als Universität Wien doch imstande sind, auch ein bisschen mit auf den Weg zu bringen. Also wir sind also wirklich auch glücklich und stolz, dass du hier bei uns Philosophie studiert hast und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
Ohne zu denken, wer am anderen Ende ist und was er damit bewirken. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke. Herr Professor Liesmann.